Hallo bei Arti Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer Serie von Podcasts. Den ersten Podcast, den wir als Ergänzung gedacht haben zum Strafrechtslehrbuch Strafrecht Allgemeiner Teil, geschrieben von Helmut Fuchs und Ingeborg Zerbes. Ich selber bin Ingeborg Zerbes und ich darf da begrüßen die Mitgestalter dieses Podcasts. Auf der einen Seite meinen Mitarbeiter Magister Jakob Heisern und auf der anderen Seite unsere technische Unterstützung, das ist Herr Magister Lukas Feimann. Ja, wie gesagt, was wollen wir mit diesen Podcasts erreichen oder was wollen die Podcasts bei Ihnen erreichen? Es geht darum, dass in einem Lehrbuch natürlich nicht jedes Thema Platz hat und insbesondere, wenn sich moderne Fragestellungen auftun, nicht sofort das Buch ergänzt werden kann im Hinblick auf diese neuen Fragestellungen und auch im Hinblick darauf, dass der allgemeine Teil des Strafrechts in den 1970er Jahren entstanden ist und sich die Probleme unserer Zeit natürlich drastisch geändert haben. Das heißt, einerseits soll dieses Lehrbuch, soll diese Podcast eine Ergänzung zum Lehrbuch sein, was die Modernität und die Aktualität betrifft, aber es soll auch eine Möglichkeit bieten, Themen, die an sich zusammenhängen und die über den allgemeinen Teil und über die dort gegebene Ordnung der Themen hinausgehen, Zusammenhänge zu erklären, die man so in einem Lehrbuch nicht darstellen kann. Und auch heute soll es darum gehen. Der heutige Fall, der betrifft das Verbotsgesetz. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es eine Reform gegeben hat zu diesem Verbotsgesetz. Wir werden sowohl die alte als auch die neue Rechtslage darstellen. Und es geht um eine mögliche Unterlassungsstrafbarkeit, also die Begehung eines verbotsgesetzlichen Deliktes durch Unterlassung. Es geht um Unterlassungsstrafbarkeit für jemanden, der einen Telegram-Kanal oder sonst einen anderen Messenger-Forum betreibt. Also die Zusammenhänge zwischen § 2, Begehung durch Unterlassung, und dann konkret, aber dazu kommen wir noch, die Bestimmung 3h Verbotsgesetz. Und es geht schließlich auch um eine Beteiligungsfrage. Und dazu hören Sie sich mal folgende Fallerzählung an.
Ja, also wir haben Ihnen einen Fall mitgebracht, der auch auf einem realen Fall basiert. Da haben wir den A, der ist verantwortlich eines öffentlichen Telegram-Kanals. Und dieser Telegram-Kanal, der ist im rechten Spektrum angesiedelt. Und es werden da auch immer wieder Verschwörungstheorien und kritische Äußerungen und Äußerungen mit extremistischem Inhalt verbreitet. An einem Tag postet dann der User B in diesem Kanal ein Video, das den Namen Höllensturm hat, die Wahrheit über den Holocaust, und in dem wird der nationalsozialistische Völkermord geleugnet und gröblich verharmlost. Und der A, der eben Verantwortlicher und Betreiber dieses Telegram-Kanals ist, der wird dann von anderen Nutzerinnen auf dieses Video hingewiesen, unternimmt aber nichts, entfernt den Beitrag nicht, entfernt auch den User nicht und lässt diesen Beitrag noch länger im Telegram-Kanal stehen. Und jetzt ist eben die Frage, ob sich da eine Strafbarkeit des A ergeben kann. Die Frau Professor hat schon gesagt, es geht um § 3h Verbotsgesetz, der auch durch die Verbotsgesetznovelle, die seit 01.01.24 in Kraft ist, novelliert wurde. Das schauen wir uns dann noch ein bisschen an, was sich da verändert hat. Und es geht eben um eine Strafbarkeit durch Unterlassen, die in § 2 Strafgesetzbuch festgelegt ist, und zwar auch um eine Sonderform der Unterlassensstrafbarkeit, nämlich wird der A nicht als unmittelbarer Täter aktiv, sondern es wäre eine Beteiligung durch Unterlassen.
Ja, Unterlassungsdelikte. Sie finden die Unterlassungsdelikte, wenn ich auch das Buch ansprechen darf, das ja auch in den Mittelpunkt gestellt werden soll. Es geht um das Kapitel 36 in der 12. Auflage erschienenen Lehrbuch, Unterlassungsstrafbarkeit. Zentral in dieser Unterlassungsstrafbarkeit ist die Bestimmung § 2. Der mit dem Text beginnt, bedroht das Gesetz die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe. Dann kann jemand, der diesen Erfolg nicht abwendet, eben mitunter bestraft werden. Bedroht das Gesetz die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe, heißt es dort. Das heißt, auf den ersten Blick könnte man meinen, man braucht, um Unterlassungsstrafbarkeit festzulegen, ein sogenanntes Erfolgsdelikt. Ein Erfolgsdelikt, das sind jene Delikte, die sich dadurch auszeichnen, dass außer der Tathandlung ein von dieser Tathandlung abgrenzbarer Erfolg in der ein abgrenzbares Ergebnis, eine abgrenzbare Folge in der Außenwelt eintritt. Die Abgrenzung ist schwieriger, als sich das anhört eigentlich. Sie finden die Abgrenzungsüberlegungen im Buch im Kapitel 9. Und jetzt in Kombination mit Paragraph 2, bedroht das Gesetz die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe, müsste man ja meinen, dann sollte Paragraph 3h Verbotsgesetz, es kommt darauf an, ob Paragraph 3h Verbotsgesetz ein Erfolgsdelikt ist, sodass ich anknüpfen kann und zu einer Unterlassungsstrafbarkeit kommen könnte, oder ob es ein sogenanntes schlichtes Tätigkeitsdelikt ohne einen von der Außenwelt abgrenzbare Folge ist. Paragraph 3h Verbotsgesetz knüpft an, ich lese die Bestimmung jetzt einmal vor und dann werde ich sie aufschlüsseln, nach Paragraph 3g, also nach derselben Strafdrohung wird auch bestraft, heißt es in 3h Verbotsgesetz, wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder einem anderen Medium oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, den, ich mache es kurz, Holocaust leugnet, verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht. Gut. Wir haben hier zwei Begehungsvarianten. In der alten Fassung, auf die die neue Fassung, die seit 01.01.2024 gilt, aufbaut. Deswegen stelle ich jetzt erst einmal die alte Fassung dar. Einmal gibt es eine Begehungsweise in einem Druckwerk, im Rundfunk oder einem anderen Medium, also eine Verbreitung über Medium. Diese leugnende, verharmlosende, gutheißende, rechtfertigende Aussage abzusetzen. Das ist die eine Variante, also in einem Medium. Oder sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird. Diese zwei Begehungsweisen kann man trennen, indem man sagt, die zweite Begehungsweise, also die Leugnung und andere Aussagen, die sich auf den Holocaust beziehen, auf diese inkriminierte Weise, auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird. Das ist ein Erfolgsdelikt. Warum? Denn die Äußerung wird abgesetzt, aber die Zugänglichkeit kann man, und das ist auch herrschend, diese Zugänglichkeit kann man als einen abgrenzbaren Erfolg in der Außenwelt bezeichnen, sodass eben das Äußern und Zugänglichmachen dieser Äußerung ein Erfolgsdelikt ist. Die andere Begehungsvariante, da ist es strittig, nämlich die Begehung im Rundfunk oder in einem anderen Medium, ob dies nur ein schlichtes Tätigkeitsdelikt ist oder auch, nämlich im Hinblick auf diesen Anknüpfungssatz, sonst auf eine Weise, dass es zugänglich wird, oder eben auch als Erfolgsdelikt bezeichnet werden kann. Herrschend ist geworden, dass man sagt, alle Begehungsweisen, also sowohl die mediale Begehungsweise als auch die auf sonstige Weise anknüpfende an die Zugänglichkeit der Aussage sind Erfolgsdelikte. Warum? Es heißt, nach der medialen Begehungsweise, wer sonst öffentlich auf eine Weise, und das sonst knüpft wiederum an die mediale Begehungsweise an, oder kurz gesagt, das Zugänglichwerden des inkriminierten Inhalts ist für alle Begehungsvarianten essentiell und damit für alle Begehungsvarianten ein Erfolgsdelikt vorliegend.
Ist ja auch eine Formulierung, die wir nicht nur in 3H-Verbotsgesetz finden, sondern in ganz vielen anderen Äußerungsdelikten auch, zum Beispiel bei der Verhetzung oder auch bei der Qualifikation der Beleidigung. Also die Auslegung, ob das ein Erfolg ist, also ein Erfolgsdelikt ist, und für welche der Begehungsvarianten es ein Erfolgsdelikt ist, die ist ja auch für andere Delikte relevant. Und jetzt haben wir auch schon erwähnt, dass 3H-Verbotsgesetz eben umgestaltet wurde durch die Verbotsgesetznovelle 2023. Und da wurde nicht nur Paragraph 3H umgestaltet, sondern es gab weite Änderungen eigentlich im ganzen Verbotsgesetz. und vor allem in den praxisrelevanten Delikten der Paragraphen 3G, also die sonstige Wiederbetätigung, die Ihnen wahrscheinlich ein Begriff ist, und im Paragraph 3H. Und bei 3G und 3H ist jetzt aufgrund Ihrer Formulierung, die in der Qualifikation jeweils so ist, wie es die Frau Professor gerade dargelegt hat, die Frage eben aktuell, ist es ein Erfolgsdelikt, ist es ein schlichtes Tätigkeitsdelikt? Also 3G und 3H wurden jeweils aufgeteilt in ein Grunddelikt, das kein Zugänglichwerden voraussetzt, und in eine Qualifikation mit erhöhter Publizität, also weitere Reichweite, die ein Zugänglichwerden voraussetzt. Und der Gesetzgeber hat hier schon den Meinungsstreit berücksichtigt, ob das ein Erfolgsdelikt ist, diese Delikte, die ein Zugänglichwerden voraussetzen oder nicht. Und zwar indem er eine Sonderregelung geschaffen hat, die sich primär auf die inländische Gerichtsbarkeit, also auf das Strafanwendungsrecht bezieht, aber aus der man auch etwas herauslesen kann für die Einordnung dieses Zugänglichwerdens. Und zwar stellt er in § 3m Absatz 3 Verbotsgesetz darauf ab, ob Handlungen, bei denen der Täter im Ausland gehandelt hat und an dem Tatbild entsprechender Erfolg ganz oder zum Teil im Inland eintritt. Und wenn der Gesetzgeber hier auf einen Erfolg abstellt bei der Regelung der inländischen Gerichtsbarkeit, dann lässt sich darauf schließen, dass 3G Absatz 2 und 3H Absatz 2 auch einen Erfolg voraussetzen, sonst wäre diese Regelung ja obsolet, und deshalb ist das Zugänglichwerden als Erfolg zu sehen, und das hat der Gesetzgeber hier auch klargestellt. Die Frage, ob das auch für die anderen medialen Begehungsweisen gilt, die 3H Absatz 2 auch nennt, also der ist wie 3H in der alten Fassung, wer in einem Rundfunk, in einem Druckwerk oder in einem anderen Medium, ob das hier auch ein Erfolgsdelikt ist, das hat auch die Novelle offen gelassen. Die Materialien deuten aber darauf hin, dass auch die medialen Begehungsweisen als Erfolgsdelikt zu sehen sind, weil die Materialien sagen pauschal ohne Differenzierung, 3H Absatz 2 ist ein Erfolgsdelikt.
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, sowohl nach der alten Rechtslage, aber auch nach der neuen Rechtslage ist es so, dass wir hier mit dieser Art der Begehung, also Leugnung und Leugnung, Verharmlosung und so weiter des nationalsozialistischen Völkermords, Leugnung des Holocaust, dass wir in allen Begehungsvarianten Erfolgsdelikte vor uns haben.
Genau, bei der neuen Qualifikation, also das Grunddelikt des 3H-Verbotsgesetzes, da wurde die Publizität herabgesetzt. Da reicht die öffentliche Begehung, und da wird eben nicht auf ein Zugänglichwerden abgestellt. Also das ist ein schlichtes Tätigkeitsdelikt. Wer öffentlich den nationalsozialistischen Völkermord leugnet, also vor circa 10 Personen. Und dann haben wir eben die Qualifikation, die, so wie die alte Fassung, ein Zugänglichwerden in einem Medium oder sonst auf eine Weise, dass es vielen Menschen, also 20 bis 30 Personen wird da die Grenze gezogen, zugänglich wird.
Und zurück zu dem Fall. Dieser Fall, egal wann er gespielt hätte, also im letzten Jahr mit der alten Rechtslage oder oder im heurigen Jahr, also 2024 mit der neuen Rechtslage, es wäre egal gewesen. Was die Frage betrifft, Erfolgsdelikt oder schlichtes Tätigkeitsdelikt, wir haben ein Erfolgsdelikt vor uns. Das heißt, eine Begehung durch Unterlassung ist jedenfalls möglich. Angenommen, man würde das anders sehen oder es wäre die erste Variante, also die nicht qualifizierte Variante, das Grunddelikt einer zwar für andere gemachten Äußerung, aber eben nicht mit einer hohen Publizität, also so halbprivate Äußerungen könnte man sagen, also ein herabgesetzter Begriff von Öffentlichkeit.
Genau, ja, also stellen wir uns zum Beispiel vor, eine WhatsApp-Gruppe mit 15 oder 20 Personen, das wäre unter der Grenze der Zugänglichkeit für viele Menschen, aber eine öffentliche Begehung. Also hier hätten wir dann 3H Absatz 1 und das wäre ein schlichtes Tätigkeitsdelikt.
Und selbst dann kann man sagen, und das finden Sie jetzt wieder in der Unterlassungsdogmatik, und zwar in der Unterlassungsdogmatik beschrieben im neuen Buch Kapitel 36. dass man Beteiligung durch Unterlassung, und also nicht die unmittelbare Täterschaft, sondern mit Beteiligung meine ich jetzt Bestimmungstäterschaft und Beitragstäterschaft, dass man die den Beitragstäterschaft durch Unterlassung sehr wohl auch begehen kann, wenn der unmittelbare Täter durch eine aktive Handlung das Delikt begeht. Aber der dahinterstehende bloß unterlässt, natürlich mit einer Garantenstellung, auf die wir gleich eingehen, aber es ist ein schlichtes Tätigkeitsdelikt, das durch eine Handlung begangen wird, durch einen unmittelbaren Täter. Dennoch, und das ist auf Judikatur, auf ältere Judikatur schon zurückzuführen, dennoch kann sich ein Garant durch bloße Unterlassung beteiligen an dem schlichten Tätigkeitsdelikt, das durch einen anderen unmittelbaren Täter begangen wird. Der Leitfall zu diesem Judikaturweg, also Beteiligung durch Unterlassung an einem schlichten Tätigkeitsdelikt, der wurde beschritten an einem Fall, der völlig anders liegt als der, den wir jetzt besprechen. Es ging darum, dass eine Mutter nicht verhindert hat, dass von ihrem Partner ihr eigenes Kind missbraucht, sexuell missbraucht wird. Man hat damals die Mutter als Garantin, wie gesagt, auf die Garantenstellung gehen wir gleich ein, als Garantin verurteilt zum schlichten Tätigkeitsdelikt des Missbrauchs ihres Kindes, aber die Mutter wegen Unterlassung, also im Zusammenhang mit § 2, 12 Fall 3, Beteiligung durch Unterlassung am schlichten Tätigkeitsdelikt des sexuellen Übergriffs.
Was ja mittlerweile auch in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zu den Sexualdelikten vollkommen herrschend ist. Es gibt mittlerweile schon mehrere Entscheidungen, auch neue, die letzte, glaube ich, aus 2019 zu diesem Thema. Zu den Äußerungsdelikten, soweit sie schlichte Tätigkeitsdelikte sind, eben wie wir gesagt haben, zum Beispiel 3h Absatz 1 in der neuen Fassung, da wurde die Frage, ob man das durch ein, also auch Beitrag am schlichten Tätigkeitsdelikt durch Unterlassen möglich ist, das wurde von der Rechtsprechung noch offen gelassen. Es gibt da eine veröffentlichte OLG-Entscheidung dazu. Genau, und jetzt die Frage halt auch, wie man diesen Beitrag durch Unterlassen am schlichten Tätigkeitsdelikt dogmatisch begründen kann, weil ja § 2, wie es die Frau Professor schon gesagt hat, auf einen Erfolg abstellt. Also es ist hier entscheidend, wie man den Erfolg in § 2, was man darunter versteht. Und hier gibt es eben den Begründungsweg, dass die Einwirkung auf das Tatobjekt durch den unmittelbaren Täter oder die unmittelbare Täterin, die zur Rechtsgutbeeinträchtigung führt, der Erfolg im Sinne des § 2 ist, den der Garant oder die Garantin verhindern muss. Also man kommt hier durch eine bisschen andere Auslegung des Erfolgsbegriffs zu diesem Ergebnis.
Und es passt wunderbar zu der Judikatur, wenn wir sie anknüpfen, eben an die Judikatur zu Sexualdelikten. Es ist ganz stimmig im System weitergedacht. Also dass dieser Beitrag zur unmittelbaren Täterschaft eines schlichten Tätigkeitsdelikts auch durch Unterlassung begangen werden kann. Vorausgesetzt ist natürlich, dass der unterlassende Täter, also der Beteiligungstäter, der sich durch Unterlassung beteiligt, eine Garantenstellung hat, dass er also zum aktiven Handeln verpflichtet ist.
Genau, und diese Garantenstellung, die eben § 2 voraussetzt, damit auch ein Unterlassen strafbar ist, das ist eine den Täter in besonderen treffende Verpflichtung durch die Rechtsordnung einen Erfolg abzuwenden. Und da gibt es verschiedene Quellen. Einerseits kann sich diese Garantenstellung aus einem Gesetz ergeben, aus freiwilliger Pflichtenübernahme oder aus dem sogenannten Prinzip der Ingerenz, gefahrenbegründetes Vorverhalten, und darunter wird auch oft gefasst Verantwortung für eine Gefahrenquelle, also Überwachung der Gefahrenquelle. Und in diesen Internetsituationen, also Betreiber von sozialen Medien oder von Chatgruppen, da ist jetzt die Frage, wie bekommen wir hier eine Garantenstellung? Bei Betreiberinnen von sozialen Medien oder anderen Providern, die auch eigene Server betreiben, da kann sich die Garantenstellung aus einem Gesetz ergeben, und zwar aus dem Telekommunikationsgesetz, genau aus § 31 Absatz 2. der verpflichtet diese Serverbetreiberinnen dazu, die missbräuchliche Verwendung der eigenen Server zu verhindern. Und dazu gehört auch die Verbreitung von Straftaten nach dem Verbotsgesetz über diese Server. Genau. Das wurde zum Teil auch zusätzlich eine Garantenstellung aus dem nunmehr aufgehobenen Kommunikationsplattformengesetz abgeleitet. Frage ist, ob man jetzt aus dem an gewisser Weise an dessen Stelle drehenden Digital Services Act da aus Artikel 16 eine Garantenstellung ableiten könnte. Das ist eine Frage, die man sich genauer anschauen muss. Abgesehen von dieser Fragestellung aus von der Garantenstellung aus Gesetz haben wir hier in unserem Fall aber keinen Serverbetreiber. Das ist der Verantwortliche einer Telegram-Gruppe, eines Telegram-Kanals. Und hier kann sich die Garantenstellung eben nicht aus dem Telekommunikationsgesetz ergeben, aber unter Umständen aus der Überwachung von Gefahrenpflichten. Das finden Sie auch, diese Fragestellung im neuen AT, in der Neuauflage, auch wieder in Kapitel 36 bei den Unterlassungsdelikten. Und bei der Überwachung von Gefahrenpflichten wird darauf abgestellt, wenn jemand seinen Handlungsradius durch eine gefährliche Tätigkeit erweitert, dann trifft den eine besondere Verpflichtung, aus dieser Handlung drohende Gefahren abzuwenden. Also ist entscheidend, ob diese Telegram-Gruppe objektiv gefährlich ist, dass dort Straftaten nach dem Verbotsgesetz begangen werden. Und wir haben hier schon gesagt, wir haben eine Gruppe, die im rechtsextremistischen Spektrum angeordnet ist. Es werden Verschwörungstheorien verbreitet, auch Corona-leugnende Aussagen, Gleichsetzung, Ungeimpfte mit verfolgten Juden im Nationalsozialismus. Daher ergibt sich hier die Gefährlichkeit, dass Straftaten nach dem Verbotsgesetz begangen werden. Und wir kommen so zu einer Garantenstellung des A. Er hätte also, sobald er Kenntnis von dieser Nachricht mit dem Video, wo der Holocaust geleugnet wird, erlangt, hätte er dieses löschen müssen. Und da er Kenntnis davon erlangt, trifft ihn auch nicht oder kommt ihm nicht mehr die Haftungsfreistellung, die wir für Host Provider haben, zugute. Die fanden wir früher in Artikel 16 E-Commerce-Gesetz und jetzt in Artikel 6 Digital Services Act.
Gut, zusammenfassend für unseren Fall, dieser Telegram-Kanalbetreiber, der wäre also oder der ist strafbar nach Paragraph 2 in Verbindung mit 3H Verbotsgesetz, sowohl was die alte Fassung des Verbotsgesetzes betrifft, als auch was die neue Fassung 2024 betrifft und dies begangen in Beteiligung, nämlich Paragraph 12 Fall 3. Garantenstellung ist also klar ableitbar. Punkt und Absatz. Zwei Probleme, die mit diesem Fall im Zusammenhang stehen, wollen wir noch kurz erörtern. Das eine ist, stellt sich eine Fallvariante vor, wenn nämlich das aktive Tun, nämlich dieser leugnende, das Aufladen dieses leugnenden Films, des verhetzenden, leugnenden 3H-spezifischen Films im Ausland passiert. Und stellen Sie sich vielleicht auch gleich dazu vor, auch die Unterlassung passiert im Ausland. Also der Täter war im Ausland in der Situation, in der er hätte eingreifen müssen und diesen Film aus seinem Telegram-Kanal entfernen. Wie ist es jetzt, ist Österreich zur Verfolgung dieses Deliktes, wir haben es subsumiert unter 3H-Verbotsgesetz, begangen als Unterlassungsdelikt, ist Österreich zur Verfolgung zuständig oder nicht? Und ob Österreich zur Verfolgung zuständig ist oder nicht, das sogenannte Strafanwendungsrecht, finden Sie, ich mache gleich spezifisch die Bestimmung, § 67 StGB. Da hängt es nämlich vom Tatort ab, ob Österreich zuständig ist oder nicht. Also 62 in Verbindung mit 67 StGB. Die österreichischen Strafgesetze gelten für alle Taten, die im Inland begangen werden. Im Inland begangen. Jetzt habe ich aber gerade Handlung bzw. Unterlassung beschrieben, die gerade nicht im Inland gesetzt worden sind. Und da muss man dann weiterblättern nach Paragraph 67 Absatz 2. Und hier steht, wann ist eine Straftat im Inland begangen? An jenem Ort steht dort, an dem der Täter gehandelt hat oder, jetzt spezifisch für das Unterlassungsdelikt, hätte handeln sollen. Dieser Ort ist im Ausland, also dieser Ort ist kein Anknüpfungspunkt für die Geltung der österreichischen Strafgesetze, ist gleich für die Zuständigkeit der österreichischen Strafverfolgungsbehörden. Aber es geht diese Bestimmung weiter. Österreichische Verfolgungsbehörden sind auch zuständig, wenn ein dem Tatbild entsprechender Erfolg ganz oder zum Teil in Österreich eingetreten ist. Und hier knüpfen wir wieder an die zuvor geklärte Frage an, ist ein Erfolg in Österreich eingetreten? Dieser Holocaust-Leugnung ist ein Erfolg eingetreten? Oder anders gefragt, bereits auf dieses Delikt gefragt, Delikt des 3H gefragt, ist dieses Zugänglichmachen, das wir als den Erfolg bezeichnet haben, ist dieses Zugänglichmachen des Inhalts in Österreich eingetreten? Ja, weil ganz breit, in einer Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, diese Leugnung, oder es ist dann so, wenn diese Leugnung in der Breite, wie 3H dies erfordert, also vielen Menschen zugänglich wird, in Österreich zugänglich ist. Das heißt, und das ist relativ wahrscheinlich, wenn ein Telegram-Kanal eröffnet wird, der auch in Österreich benutzt und abgefragt wird, der etwa 30 Leute oder vielleicht mehr Leute bedient, dass diese Zugänglichmachung der leugneten Aussage in Österreich stattfindet und damit haben wir einen Erfolg in Österreich und damit wäre Österreich auch bei einer Auslandsbegehung in dem Sinn, dass die Tathandlungen bzw. die Tatunterlassung im Ausland gesetzt wurden, auch dann Österreich zuständig wäre.
Genau. Und aufgrund der Verbotsgesetznovelle kommen jetzt für den Sonderfall 3H Absatz 2 noch zwei zusätzliche Voraussetzungen dazu. Also hier reicht es nicht mehr, wenn ein Erfolg im Inland eintritt, sondern 3M Absatz 3 Verbotsgesetz, der gibt uns zwei zusätzliche Voraussetzungen. Und zwar muss, und hier gibt es einen Verweis auf 3M Absatz 2, Ziffer 1 und 2, muss der Täter zur Tatzeit österreichischer Staatsbürger bzw. österreichische Staatsbürgerin sein oder zu einer späteren Zeit die Staatsbürgerschaft erlangen und zum Zeitpunkt der Einleitung des Strafverfahrens noch besitzen. Und als zweite Voraussetzung muss die Tat geeignet sein, den öffentlichen Frieden in Österreich zu verletzen. Hier wollte der Gesetzgeber eine gewisse Einschränkung schaffen, dass Österreich nicht weltweit für jede Holocaust-Leugnung oder für jede mit einer gewissen Publizität begangene sonstige Wiederbetätigung, die in Österreich abrufbar zuständig ist, dass Österreich also, und dieser Begriff wird in der Diskussion öfter verwendet, nicht als Weltpolizei unter Anführungszeichen tätig werden muss. Das ist ein Problem, das sich vor allem bei 3G und 3H-Verbotsgesetz stellt, aber natürlich auch bei den anderen Äußerungsdelikten, die auf ein zugänglich werden, abstellen. Wenn wir sagen, zugänglich werden ist ein Erfolg, dann gilt die österreichische Gerichtsbarkeit nach § 62 in Verbindung mit 67 bei allen Äußerungsdelikten, die ein zugänglich werden voraussetzen, wenn die Tat in Österreich abrufbar wird. Diese Sonderregel, die wir gerade erwähnt haben, Täter muss Österreicher sein und Eignung, den öffentlichen Frieden zu verletzen, die gilt aber nur für das Verbotsgesetz. Also hier hat sich der Gesetzgeber auf das Verbotsgesetz beschränkt. Überlegenswert wäre aber, so eine Regelung generell für alle Äußerungsdelikte einzuführen. Das wurde auch schon öfter in der Diskussion aufgebracht. Auch die Frau Professor hat das in einem Aufsatz, wo sie sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat, schon vorgeschlagen, hier eine Spezialregelung zu finden.
Ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss zu einer Frage, die in dem Lehrbuch allgemeiner Teil kaum bis nicht angesprochen ist, nämlich zu einer anhängenden strafprozessualen Frage. Angenommen, die Staatsanwaltschaft hätte ein Verfahren eingeleitet, aber dann das Strafverfahren eingestellt, weil sie davon ausgeht, beispielsweise, oder davon ausginge, dass man sich nicht an schlichten Tätigkeitsdelikten, also angenommen, sie hätte das Delikt 3H-Verbotsgesetz erstens als schlichtes Tätigkeitsdelikt eingeordnet und zweitens ausgeschlossen, dass man sich daran durch Unterlassung beteiligen könne. Wenn Sie diese Rechtsmeinung, die wir als falsch hier beurteilt haben, wenn Sie dieser Rechtsmeinung zwar folgend eingestellt hätte. Sie wissen, wenn ein Strafverfahren eingestellt wird, dann kann ein Opfer nach § 195 Strafprozessordnung einen sogenannten Fortführungsantrag stellen. Aber wir haben hier kein konkretes Opfer bei einem Äußerungsdelikt dieser Art. Und diese Rechtsschutzlücke wurde gefüllt, indem die sogenannte Institution des Rechtsschutzbeauftragten diese Rolle des Opfers übernimmt, also bei Delikten, die gegen den öffentlichen Frieden begangen werden, wo es kein konkretes Verhetzungsopfer gibt, dass dieser Rechtsschutzbeauftragte, wenn ein sogenanntes opferloses Delikt, wie wir es hier haben, also 3H-Verbotsgesetz, in die Zuständigkeit des Landesgerichts als Schöffengericht oder als Geschworenengericht fällt, dann kann der sogenannte Rechtsschutzbeauftragte auch einen Fortführungsantrag stellen. Also wenn die Staatsanwaltschaft einstellt, dieses Verfahren, und der Rechtsschutzbeauftragte der Ansicht ist, es wäre ein Verfahren zu führen gewesen, es wäre ein Fall von Strafbarkeit und damit weiter zu ermitteln und dann anzuklagen gewesen, kann der Rechtsschutzbeauftragte diesen Fortführungsantrag stellen?
Genau, der kann er diesen Fortführungsantrag stellen, und wir haben eben bei 3H-Verbotsgesetz, das fällt in die Zuständigkeit des Geschworenengerichts, das sagt uns ausdrücklich auch 3J-Verbotsgesetz, den wir dann zusammenlesen müssen mit § 31 StPO, wo die Zuständigkeitsverteilung für das Hauptverfahren vorliegt. Genau, wenn es dann diesen Fortführungsantrag gibt und der würde vom Gericht abgelehnt werden, weil auch das Gericht der Ansicht wäre, es wäre ein schlichtes Tätigkeitsdelikt, daran kann man sich nicht durch Unterlassen beteiligen, dann steht gegen diese Entscheidung, wie generell gegen Fortführungsantragsentscheidungen, kein Rechtsmittel mehr offen. Also hier gibt es nicht die sonst zulässige Beschwerde an das Oberlandesgericht, das sagt 196 Absatz 1 Strafprozessordnung, aber es besteht immer noch, und das ist eine Besonderheit des österreichischen Strafprozessrechts, die Möglichkeit, dass die Generalprokuratur das aufgreifen würde und mit einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes diese Frage an den obersten Gerichtshof heranträgt. Der oberste Gerichtshof da seiner Aufgabe nachkommen kann, die Rechtsrichtigkeit und Rechtseinheit auch zu wahren und dann eine abschließende Entscheidung treffen könnte. In einem Fall wie diesen, wenn die Staatsanwaltschaft eingestellt hätte, dann hätte aber eine Entscheidung über eine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes auf den konkreten Fall keinen Einfluss mehr, weil zum Nachteil einer beschuldigten Person kann der oberste Gerichtshof nicht mehr eingreifen in das Verfahren. Zum Vorteil schon, wenn also eine unrechtmäßige Verurteilung ergangen wäre, dann könnte der oberste Gerichtshof diesen Schuldspruch aufheben, ein neues Verfahren anordnen.
Ja, das ist zwar ein relativ kurzer Fall, der von der Erzählung schlicht ist, aber Sie sehen, es sind sehr viele Probleme, die dran hängen. Ich fasse sie noch einmal zusammen. Erstens die Frage, wie sind Äußerungsdelikte einzuordnen, als schlichte Tätigkeitsdelikte oder als Erfolgsdelikte? Anknüpfend daran die Frage einer Unterlassungsstrafbarkeit in Bezug auf Äußerungen, die im weitesten Sinn über ein öffentliches Telekommunikationsnetz begangen werden. Auch die Frage der Garantenstellung, wenn man dieses öffentliche Telekommunikationsnetzwerk bedient, durch einen Messenger, denken Sie an WhatsApp-Gruppen, denken Sie an die in diesem Fall gegenständliche Telegram-Gruppe. Es geht um Beteiligungsregelungen, es geht um, wenn man eine Fallvariante findet, auch um Zuständigkeitsregeln, und es geht schließlich um die strafprozessuale Frage eines Fortführungsantrags bei einer ungerechtfertigten Einstellung. Wir werden Ihnen, oder Sie finden auch auf der Seite, auf der Sie uns jetzt hier oder diesen Podcast heruntergeladen haben, werden Sie auch die entscheidenden gesetzlichen Regelungen finden, über die wir referiert haben, damit Sie auch mitlesen können, wenn sie uns zuhören.
Genauso wie Angaben der Fundstellen im Buch, die für diesen Fall relevant sind. Wir haben eh immer wieder das Kapitel genannt, aber da werden Sie es dann auch noch genauer finden.
Ja, wir hoffen, dass Ihnen das etwas gebracht hat, fachlich gebracht hat, dass Ihnen das Zuhören auch vielleicht Freude gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns herzlich. Ingeborg Zerbes.
Jakob Heißen.
Lukas Heimann.